Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Es ist eben auch eine Zeitreise. Es ist auch ein Stück Mainzer Stadtgeschichte. Es ist eben mehr als nur ein Fußballbuch und es ist vor allem etwas ganz anderes und darauf kam es mir an, einfach auch mal darzulegen, welche Aufgaben hat ein Vorstand, welche Aufgaben hat insbesondere ein Präsident. Alles das sind Hintergründe, die man auch mal vielleicht, und das ist mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen, das so habe ich zumindest als Feedback gehört, einfach mal mit anderen Augen sieht und zu sagen, ja, das eine ist das Fußballgeschehen auf dem Platz, aber das andere ist das, dass die Voraussetzungen geschaffen werden müssen für einen völlig anderen Persönlichkeiten, damit es überhaupt stattfindet, ein solcher Wettbewerb.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Es geht Richtung Weihnachten und ich habe vielleicht in der heutigen Ausgabe noch einen Geschenketipp für euch, was ihr euch selber schenken könnt oder schenken lassen wollt oder wie auch immer. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder mal Fußballbücher vorgestellt. Das möchte ich heute auch machen. Heute geht es um das Buch Unfassbar. Autor ist Harald Strutz. Und den kennt ihr natürlich von Mainz 05. 29 Jahre lang ist er dort Präsident gewesen. Und diese 29 Jahre hat er in diesem Buch Unfassbar zusammengefasst auf 316 Seiten. Durch und mit und eben mit seiner Leistung, mit seiner Arbeit von Harald Strutz haben die Mainzer ja diesen Weg von der Oberliga, als er übernommen hat als Präsident, bis rein in die Qualifikation zur Europa League hingelegt, haben, glaube ich, auch die Bundesliga bereichert. Und mit ihm spreche ich über dieses Buch, über diese Zeit als Präsident, über den Verein Mainz 05. Aber was auch so ein bisschen auffällt, nachdem Harald Strutz nicht mehr Präsident ist, geht es ein bisschen runter. Mag Zufall sein, kann aber auch zusammenhängen. Auch das habe ich mit ihm besprochen. Nach dem Interview gebe ich euch die Daten zu diesem Buch, damit ihr das, wenn ihr das möchtet, bestellen könnt. Preis sage ich jetzt schon mal, 24,90 Euro. Hier das Gespräch mit Harald Strutz über sein neues Buch Unfassbar. Doch bevor es losgeht, ihr kennt das, ganz schnell noch meine Vita. Wer bin ich denn überhaupt? Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Hab mehr als 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert. Arbeite aktuell für Sport1 und Amazon. Hab die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert. Und bin eben mit Bosses Bundesliga-Blog seit langer Zeit auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Harald Strutz darf ich begrüßen und bei Harald Strutz fällt jedem Fußballfan Mainz 05 ein. Das lässt sich gar nicht mehr auseinander dividieren, obwohl du ja schon ein bisschen länger raus bist aus diesem Präsidentenamt, was du ja fast 30 Jahre lang bekleidet hast. Aber du hast was Neues, passend zu Weihnachten und in Bosses Bundesliga-Blog habe ich zuletzt immer wieder mal darauf geachtet, dass wir Fußballbücher vorstellen. Du hast ein Fußballbuch veröffentlicht mit einem Titel, wo ich mich so ein bisschen schwer tue, das einzuordnen. Das kann man positiv verstehen, man kann es auch negativ verstehen. Auf jeden Fall hat das Buch einen Namen, das ja recht übersichtlich ist. Unfassbar. Unfassbar gut, unfassbar schlecht. Warum hast du diesen Titel gewählt?
Weil es eine unfassbare Zeit war und eigentlich so drei Perioden zu unterscheiden sind. Unfassbar, wie ich 1988 plötzlich und völlig unerwartet zum Präsidenten von Mainz 05 gewählt worden bin. Unfassbar, wie sich dieser Verein dann entwickelt hat mit diesen herausragenden Trainerpersönlichkeiten. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Martin Schmidt und gleichzeitig damit verbunden auch eine unfassbare Emotionalität in dieser nicht gerade als Fußballstadt bekannten Stadt Mainz entstanden ist und unfassbar, wie dann auch ein Präsidentenamt nach so vielen Jahren enden kann und auch bei mir geendet hat.
29 Jahre bist du Präsident gewesen, das 30. des Jubiläumsjahr knapp verpasst. Hätte dich das noch gereizt zu sagen, komm, diese 0, diese 30 mache ich noch voll?
Ach, ich glaube, da wird man halt auch nicht gefragt, wenn sich so eine Entwicklung einstellt, dass eben auch dann in dem Zusammenhang eine neue Vereinsstruktur geschaffen werden sollte, dann auch letztendlich eben auch völlig andere Personen diesen Verein dann in der Führung übernehmen wollten. Da kommt es auf dieses ein Jahr nicht drauf an. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man die Zeit, die man verbracht hat, zusammen mit einem Vorstand, der über 25 Jahren sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, eben auch in Erinnerung zu behalten. Also das ist zeitlich jetzt nicht einzugrenzen. Natürlich wäre es ganz schön gewesen, wenn man dann auch letztendlich die Möglichkeit gehabt hätte, dann auf seinen Nachfolger Einfluss zu nehmen, also was seine Person anbetrifft, eben auch Ratschläge zu geben, wie eigentlich dieser Verein Mainz 05, ein sehr sensibles Gebilde im Übrigen, vielleicht viel sensibler als ganz andere und die länger existierende Bundesliga-Vereine, dann auch zu handeln ist und die man eben auch, wenn man an Mainz geboren ist, so wie ich, Mainzer ist, wie man mit dem Mainzer umzugehen hat. Das sind Dinge, die hätte man sich auf der einen Seite gewünscht, aber auf der anderen Seite ist es ja dann auch, ehrlich gesagt, aus der Sicht des dann ernannten Ehrenpräsidenten, also meiner Person, unfassbar, wie sich der Verein entwickelt hat. Und das kann dann jeder bewerten in die eine oder in die andere Richtung.
Als du dieses Buch geschrieben hast, das ist ja eine Zeitreise, auch im Kopf, die du angetreten bist. Mensch, was habe ich denn überhaupt in diesen, ich bleibe mal bei den runden 30 Jahren, alles erlebt? Was hat der Verein erlebt? Woher ist er gekommen? Wo ist er hingegangen? Was ist aus ihm geworden? Diese Zeitreise und dieser Begriff unfassbar. Wie oft hast du gemerkt beim Schreiben des Buches, das ist ja unfassbar, was wir da geleistet haben. Wie oft ist dir dieser Buchtitel eigentlich selber immer wieder ins Gedächtnis reingerutscht?
Ja, das ist wirklich so. Und wenn man mal drauf achtet, in unserer Gesellschaft, wie oft dieser, vielleicht auch gerade in der Fußballwelt, der Begriff unfassbar gebraucht wird, dass irgendwann nimmt man das an. Also man ertappt sich ja selbst, glaube ich, auch als Reporter dabei, dass man Spielszenen als unfassbar oder eine rote Karte als unfassbar deklariert. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Es ist eben auch eine Zeitreise. Es ist auch ein Stück Mainzer Stadtgeschichte. Es ist eben mehr als nur ein Fußballbuch. Und es ist vor allem etwas ganz anderes. Und darauf kam es mir an, einfach auch mal darzulegen, welche Aufgaben hat ein Vorstand, welche Aufgaben hat insbesondere ein Präsident oder letztendlich bin ich rechtlich gesehen erst der Vorsitzende gewesen, also auch mit den ganzen haftungsrechtlichen Problematiken. Und wenn man selbst so wie ich Rechtsanwalt ist, dann hat das schon eine ganz besondere Bedeutung, wie man umgeht mit den Stadtpolitikern, um den Bruchweg, wie er damals hieß, unser altes Stadion umzubauen und nur 5 Jahre später eine neue Arena auf den Weg zu bringen, welche politischen Strategien dahinter standen, aber auch die Präsenz, die notwendig ist, eben auch in den Verbänden aktiv zu sein und auch den Verein zu repräsentieren, aber auch dann nicht nur zu sagen, guten Tag, ich bin der, sondern auch daran mitzuarbeiten und auch den Fußball mit weiterzuentwickeln. Alles das sind Hintergründe, die man auch mal vielleicht, und das ist mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen, das so habe ich zumindest als Feedback gehört, einfach mal mit anderen Augen sieht und zu sagen, ja, das eine ist das Fußballgeschehen auf dem Platz, aber das andere ist das, dass die Voraussetzungen geschaffen werden müssen für völlig andere Persönlichkeiten, damit es überhaupt stattfindet, ein solcher Wettbewerb.
Du hast gerade gesagt, du bist Rechtsanwalt und als Rechtsanwalt hast du dementsprechend auch schon Bücher veröffentlicht. Also ein Buch zu schreiben war dir jetzt nicht so ganz nagelneu. Aber in deiner Aussage gerade fand ich auch sehr, sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass Ehrenamtler, die im Vorstand stehen, durchaus mit ihrem Privatvermögen haften. Also wer sich bereit erklärt, im Verein Arbeit zu übernehmen, das kann bei ihm ganz, ganz böse enden, wenn man Pech hat. Sicherlich nicht bei Mainz 05.
Ja, das sieht man natürlich. Wir sind natürlich in der Rechtsform des eingetragenen Vereins und damit auch natürlich in der persönlichen Haftung. Aber das relativiert sich schon dahingehend. Dann muss man schon grob fahrlässig, ich glaube, beispielsweise bei Steuerhinterziehungen oder Steuerverkürzungen arbeiten oder vorsätzlich handeln. Das ist die eine Seite. Aber es gibt ganz andere Bereiche, die viel zu wenig Beachtung finden, beispielsweise die Diskussion um Pyrotechnik. Wenn es darum geht, dass unsere Fans einfach sagen, das gehört dazu, also in allen Stadien, aber letztendlich dann, wenn etwas passiert, beispielsweise das eben, was ja auch schon vorgekommen ist, eben schwere Verletzungen im Zuschauerblock auftreten, wer haftet eigentlich dafür? Wer ist denn verantwortlich? Wer wird denn verklagt? Und wer hat letztendlich darzulegen, dass alle möglichen Verkehrssicherungspflichten also damit auch Überwachungspflichten eingehalten wurden, dass solche Vorfälle nicht passieren. Also wir haben da wirklich ein sehr großes Haftungsfeld. Das darf man auch nicht unterschätzen. Andererseits muss man auch sagen, man muss sich letztendlich auch darüber klar sein, wenn man ein solches Amt hat, dass es eben auch viel Verantwortung zeigen muss in seinem Handeln. Und das sind die Punkte, die dann letztendlich auch gerade dazu führen, dass man sich das gut überlegen muss. Aber ich glaube, wenn man das so gelebt hat, wie wir das auch im Vorstand getan haben, wir haben ja den Fußball und vor allem unseren Verein nicht erlebt, wir haben ihn ja gelebt. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Ersatz, denn man erlebt eben auch tatsächlich Dinge, die man von der Emotion her nirgendwo anders geboten bekommt. Und das ist ein großer Reiz.
Jetzt wollen wir aber nochmal deutlich machen, dass dieses Buch keine Rechtsfibel ist, wie man sich im Ehrenamt verhalten sollte, sondern es geht...
Nein. Dieses Buch, was ich damals geschrieben habe, war ein Leitfaden für kleinere Vereine, und auch ehrenamtliche Mitarbeiter, um einfach mal zu sehen, wie funktioniert denn überhaupt so eine Mitgliederversammlung, was bedeutet denn ein Notvorstand. Also das sind wirklich ganz einfache Fragen, die da beantwortet worden sind, aber auch verständlich und nicht in Juristendeutsch. Und das ist eigentlich viel wichtiger, als eben juristische Literatur zu wälzen, sondern es sollte einfach mal zeigen, passt auf, es ist eben tatsächlich auch ein Feld, da muss man schon gewisse Grundkenntnisse haben. Im jetzigen Buch ist es eine völlig andere Thematik, die hat ja mit rechtlichen Dingen letztendlich nichts zu tun, sondern das ist einfach meine Autobiografie, mein Leben vor dem Fußball. Komme aus der Leichtathletik, ich habe wirklich als Leichtathlet große Erfolge auch gehabt, war im Olympiakader 72, im Dreisprung hatte ich Juniorenweltrekord. Also das sind alles Dinge und plötzlich war ich beim Fußball gelandet, über eine Familientradition. Und so ist mein Lebensweg ja auch ein völlig anderer geworden, als ich mir das überhaupt hätte mal vorstellen können. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr abwechslungsreiches, ein unfassbar in der Tat emotionales Leben im Fußball gewesen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man so etwas auch erleben darf, nicht nur als Fußballspieler, nicht nur als Trainer, sondern eben auch als Verantwortlicher des Vereins.
Du hast es angedeutet, der Papa von dir, der Walter Strutz, war auch Vorsitzender. Ich glaube, damals hieß es noch Vorsitzender von Mainz 05. Später ist es dann offiziell Präsident geworden. Aus dieser Begründung heraus, du bist nicht nahtlos in dieses Amt reingegangen. Da gab es zwischendurch auch andere Präsidenten, Vorsitzende. Aber war das ein Argument zu sagen, Mensch Harald, mach das, der Papa hat es auch gemacht?
Nein. Also nein, überhaupt nicht, weil mein Vater ist bereits im Jahre 1956, da war ich gerade mal 5 Jahre alt, plötzlich verstorben, sehr jung, mit 46 Jahren schon. Und ich bin 1988 gewählt worden. Zwischendurch waren meine beiden Brüder mal in Funktionen bei Mainz 05, aber ansonsten hatten wir in der Familie jetzt auch keinen direkten Kontakt mehr zu Mainz 05. Wahrscheinlich ist es aber so gewesen, dass meine Wahl, obwohl der Verein damals ja eben gerade in die zweite Liga wieder aufgestiegen war und der damalige Vorsitzende eben auch in der Kritik stand und ich überhaupt nicht vorhatte, Präsident zu werden. Ich hatte mir überlegt, vielleicht eventuell mal mit dem Vorstand zu arbeiten, aber in einer sehr turbulenten Mitgliederversammlung, wie ich als 37-Jähriger plötzlich Präsident dieses Vereines war oder auch in der Tat erster Vorsitzender. Also Präsident ist mehr so diese Formulierung, die man hat, aber haftungsrechtlich ist halt der erste Vorsitzende. Und das ist halt schon ein großer Unterschied. Und damit war die Familientradition der Strutz-Familie eben in Fortsetzung und dann reden wir schon weit über 50 Jahre, denn 1955 hat das Jubiläum mein Vater gefeiert und ich habe das 100-jährige Vereinsjubiläum feiern dürfen. Das kommt nicht so oft vor im deutschen Fußball.
Du hast es gerade gesagt, eigentlich bist du ein Revoluzzer, denn du bist aus der Opposition reingegangen in diese Jahreshauptversammlung und bist dann gewählt worden zum Präsidenten eines Oberliga-Vereins. Hast du damals auch so gedacht, ja gut, ich bin Rechtsanwalt, das mache ich so nebenbei auch, Oberliga, das ist ja nicht so anstrengend. War das klar, dass du sagst, ich mache das? Oder hast du gesagt, ich mache das, um aus Mainz 05, FSV Mainz, was Großes zu machen? War das schon eine Vision?
Ja, es war in der Tat eine Vision, aber diese Vision wurde unterstützt natürlich später. Die ersten 5 Jahre war auch mein späterer Manager Christian Heidel noch gar nicht dabei. Also die schwierigsten Jahre, gerade Oberliga und dann die ersten Jahre zweite Bundesliga, Die waren natürlich immer bestimmt von finanziellen Problematiken, die wir zu lösen hatten. Natürlich auch dann mit verbundenen Lizenzierungsproblemen. Aber es war, wenn man in Mainz geboren ist, ich habe einfach gesagt, ich möchte in Mainz etwas bewegen. Ich möchte ganz einfach in Mainz zeigen, dass wir neben der Fasnacht und neben dem ZDF eben auch was anderes haben, nämlich noch einen Fußballverein. Und dass es dann so lange dauerte, konnte keiner ahnen. Dass es so ein Erfolg wurde, konnte auch keiner ahnen. Aber es hat mich fasziniert, weil ich auch Sportler war, eben sonntags mitzuerleben, das eigene Adrenalin zu spüren, als würde ich selbst auf dem Platz stehen, einen Wettkampf haben. Das war wahrscheinlich so die größte Triebfeder, das Gefühl zu haben, weiterhin auch im Sport zu sein, jetzt eben nicht mehr aktiv, sondern eben als Funktionär. Und das war auch meine persönliche Triebfeder, verbunden damit dann eben zu sagen, Mainz 05 soll gesellschaftlich hier in Mainz ein völlig anderes Standing bekommen und Mainz 05 soll dann, wie wir es später auch gemacht haben, vor allem ein Sozialfaktor dieser Stadt werden, eigentlich auch eine Heimat in der Heimat für unsere Fans.
Ihr habt der Bundesliga eine ganze Menge gegeben. Ihr habt die Bruchweg-Boys gehabt. Du hast eingangs mal gesagt, ja, die tollen Trainer mit Kloppo natürlich, mit Thomas Tuchel vorneweg. Christian Heidel als Top-Manager, der dort funktioniert hat ohne Ende. Ihr beiden zusammen habt funktioniert. Nicht negativ gemeint, aber ihr habt gerne mit diesem Begriff Karnevalsverein kokettiert. Man kennt diesen Hofsänger, der in der Fankurve steht, entsprechend geschminkt. Und das hat ja alles die Bundesliga bereichert, hat es bunter gemacht. Aber eben auch, wenn wir die Bruchweg-Boys ansprechen, mit Schürrle, mit Holtby, mit Scholloy, sportlich ja auch weitergebracht, international gespielt. Also dein Weg, das darf man ruhig dir auch anlasten, als Präsident ja mitverantwortlich, war erfolgreich. Oder gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, da sind wir gestolpert. Wir sind zwar aufgestanden, aber das hatten wir anders geplant?
Absolut nicht. Absolut nicht. Ich meine, man darf ja einfach mal nicht verkennen, dass wir 2002 im letzten Spiel gegen Union Berlin wegen eines Punktes nicht aufgestiegen sind. Wir sind 2003 wegen eines Tores beim letzten Spiel in Braunschweig nicht aufgestiegen. Und dann hatten wir halt das große Glück und das wirklich außerordentliche Glück, einen Trainer Jürgen Klopp zu haben, der aus unseren eigenen Reihen hervorging. Er war ja vorher schon 10 Jahre Spieler bei uns und dann später 8 Jahre Trainer. Ich meine, das ist natürlich eine völlig andere Situation, die uns ja auch freundschaftlich verbunden hat und bis heute diese Freundschaft andauert, weil so eine Zeit gemeinsam zu erleben und aus dem Nichts eben und diesen harten Weg zu hinter sich lassen zu müssen und eben nicht mit Investorengeldern hantieren zu können, sondern aus eigener Kraft mit unseren Sponsoren etwas so hinbekommen zu haben. Ich meine, das ist wirklich unfassbar. Und das ist, sag auch immer, das ist die letzte romantische Geschichte, die der deutsche Fußball irgendwie erlebt hat, weil heute ist der Fußball völlig anders. Er hat sich völlig verändert. Wir haben eine völlig andere Wertvorstellung. Heute geht es eben nur noch um Sieg und nur noch um Klassenerhalt. Aber es geht eigentlich um viel mehr beim Fußball, nämlich um Herzlichkeit, um Wärme, um diese Heimat in der Heimat zu haben, was ja im Moment auch in der Corona-Zeit völlig unmöglich ist und was diesem Fußball auch fehlt. Aber ich bin dankbar, dass ich die völlig andere Zeit eben erleben durfte, wo das alles zum Fußball gehörte und hoffentlich auch bald mal wieder kommt. Nur im Moment ist das natürlich schon sehr schwierig.
Jetzt hast du gerade gesagt, erlebt hat Vergangenheitsform. Glaubst du, dass diese Zeit, die unter dir eigentlich immer aufwärts ging, immer top, meinst du im Moment vielleicht auch wieder mit ein bisschen Abstiegssorgen, dass sie zu Ende ist, dass das, was ihr erlebt habt, du hast es auch gerade begründet, die Fußballwelt hat sich verändert, die Medienberichterstattung hat sich verändert, dass es tatsächlich vorbei ist, diese Zeit, diese Romantik?
Ja. Ich glaube, also aus meiner persönlichen Sicht kommen ja da sehr viele Faktoren dazu. Es wird natürlich alles heutzutage auch hinterfragt. Es wird hinterfragt bei der Fernsehgeldverteilung, wie sind die Parameter, die da angelegt werden. Es wird in der Fanszene rumort, ist im wahrsten Sinn des Wortes, weil man sagt, der Fußball müsste andere Werte wieder haben, aber keiner kann mehr beantworten, was darunter zu verstehen ist. Wir haben eine völlig andere Zeit und in der digitalen Welt, Wir haben eine völlig andere Erlebniswelt für Jugendliche. Wir haben ja selbst gemerkt, dass ein Generationswechsel bei Mainz 05 eben stattfand. Da ist das Spiel eben nicht mehr das Entscheidende, sondern nur noch das Event, nennen wir es doch mal so. Natürlich will man sich gemeinsam freuen, man will gemeinsam leiden, aber man hat nicht mehr diese Nähe zu einer Mannschaft. Man hat nicht mehr, heute ist alles reguliert. Wenn du als Pressemensch heute mal ein Interview führen willst, dann musst du an drei verschiedenen Stellen nachfragen, damit du überhaupt mal einen Spieler bekommst. Das ist einfach schädlich und das bringt eben auch die Distanz zwischen den Vereinen, den Fans und eigentlich auch der Presse. Deshalb kommentiert man zu sehr darüber und weiß eigentlich auch nicht über die Hintergründe. Gib mir ein Beispiel und sag mal, dass du als Reporter mit einem Spieler mal kein Gespräch führen kannst. Das heißt, einfach mal zu wissen, was passiert in dieser Mannschaft, ohne dass es gleich in der Öffentlichkeit ist. Das sensibilisiert sowohl die Medien, sensibilisiert aber auch unsere Fans. Und das ist eigentlich das, was den Fußball immer ausgemacht hat. Heute wird alles nur noch an wirtschaftlichen Parametern gemessen. Heute geht es nur noch um die Diskussion, verdienen die Spieler zu viel, dass sie heute ganz andere Anforderungen haben, vergisst man dabei, verdienen die Verbände zu viel, sind wir nur noch Konsumenten im Fußball, was ja in der Tat auch der Fall ist. Aber andererseits lebt der Fußball natürlich gerade von dieser Nähe und von dieser Herzlichkeit. Und das ist halt schwierig jetzt auch nach dieser Pandemie, die wir alle erleben müssen, wieder einen Weg der Normalität zu finden und zu seinem Nachbarn einfach zu umarmen, einfach zu sagen, gib mir mal einen Schluck Bier, ich nehme deinen Becher. Das sind doch alles Dinge, die ganz einfach weg sind. Und das ist das Problem, das wir haben. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder kommt. Aber ich glaube, es wird Jahre dauern, wenn überhaupt, dass wir diese Nähe auch finden werden.
Ja, du hast schon recht. Es ist steriler geworden irgendwo, ne? Das muss man schon sagen.
Steril ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und es ist auch schwieriger für die Vereine natürlich, die Fans zu fassen. Aber die Fans machen es ja den Vereinen auch nicht gerade einfach. Weil jedes Mal zu diskutieren, ob dass wir Pyrotechnik haben müssen im Stadion, jedes Mal zu diskutieren, dass eben Polizeikontrollen sein müssen. Und letztendlich, ob ich unsere Kurve sehe, ob ich die ganzen Diskussionen sehe, dass Fans sich einmischen und glauben, sie müssten jetzt Druck machen, damit eine andere Wertigkeit bei der Verteilung von Fernsehgeldern gilt. Jeder mischt sich ein heutzutage, aber hat einer dieser Gruppen mal Verantwortung übernommen? Wissen die eigentlich, was es bedeutet, ein Wirtschaftsunternehmen, von dem ja auch viele abhängig sind? Also ich meine, alleine der Bundesliga-Betrieb reden wir über 50.000 festangestellte Personen. Zählen wir nicht die ganzen Dienstleistungsgewerbe, die davon auch partizipieren, also damit als Gesamtwirtschaftsfaktor. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei einem Umsatz von fast 2 Milliarden in einem Jahr, in einem normalen Jahr. Das sind doch alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und deshalb ist ein völlig anderer Bestand heute im Fußball geworden, der eine völlig andere Wertigkeit hat. Und da kann ich eben nicht nur mit Romantik agieren, sondern ich muss irgendwann mal auch sagen, was stelle ich mir vor, was möchte ich gerne, ohne zu protestieren, aber auch dann die Regularien einzuhalten und die Gesetze einzuhalten, die halt notwendig sind, um einen ordnungsgemäßen Ablauf solcher Veranstaltungen zu gewährleisten. Punkt.
Ja, das eine setzt voraus, dass sie das andere bieten kann. Ohne das, was du gerade gesagt hast, einhalten zu können, wird es die Bundesliga in Mainz vermutlich nicht geben können. Das ist einfach so.
Überhaupt nicht.
Nur was wir natürlich vielleicht, ich finde es ein bisschen schade, ne? Wir haben schon 1000 Namen genannt, aber bei Mainz, wenn du jetzt über Mainz 05 sprichst, dann bist du reflexartig immer bei denselben, bei Tuchel, bei Klopp, bei Bruchweg Boys, bei dir, bei Heidel. Danach wird's dünner. Wenn ich mir die jetzigen Kader angucke, der doch sehr international aufgestellt ist, ich könnte mir vorstellen, so ein Fußballfan auf der Straße, der hat Schwierigkeiten, 5, 6, 7 Spielernamen aufzuzählen, weil es eben sehr international geworden ist. Für einen Mainz-Fan, Hardcore-Fan, FSV-Anhänger, seit Jahren im Stadion, kann der sich mit dieser Mannschaft noch identifizieren, weil eben kein Typ mehr da ist, von denen, die wir eben mal immer namentlich genannt haben.
Aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Problem bei Mainz, sondern ich glaube, das ist allenthalben ein Problem im Wandel des Fußballs und auch letztendlich auch aufgrund unserer Internationalisierung. Die Problematik ist, dass eben natürlich diese Spieler nicht mehr diese Nähe zu den Fans haben. Also früher war es natürlich Usus, dass nach dem Spiel in der Gaststätte hinter dem Bruchweg Kloppo aufgetaucht ist, ein Tuchel ist da aufgetaucht, da sind die Fans gewesen, da sind die Spieler, die haben dann einfach, um es mal deutsch zu sagen, mal ein Bier getrunken, sind dann halt nach Hause gefahren, aber die waren anfassbar, die waren ganz einfach da, die waren Teil auch dieser Fangemeinde. Das war bei anderen Vereinen ja genauso, aber jetzt ist ja mittlerweile eben auch durch unser Wandel in unserer Gesellschaft eben diese Distanz generell entstanden. Und das Problem ist natürlich auch immer dann, diese Regularien zu durchbrechen, weil letztendlich werden die Spieler heute ganz anders gesehen. Aber noch einmal, die neue Generation von Fußballbesuchenden, die jungen Leute, wollen unterhalten werden, aber sie wollen eigentlich auch mal ein Autogramm haben von einem Spieler. Da kommen sie ja noch kaum noch dran. Da wird ja jetzt alles gleich verboten, keine Trainingsbesuche mehr, kein öffentliches Training oder nur noch vereinzelt. Ich meine, Bayern München macht das ja eigentlich perfekt, weil sie sagen, am Grünwalder Straße, da stehen halt immer Tausende, die gucken sich das an. Und dann gibt es auch mal ein Autogramm, aber diese Spielertypen, und das ist das, was uns als Mainz auch aus der Vergangenheit etwas einholt, weil wir hatten immer Spieler, die waren Teil unserer Fans. Aber die neuen Spieler können das gar nicht sein. Das liegt doch nicht einmal an den Spielern selbst, sondern natürlich auch ein bisschen, das muss man dazu sagen, aber dieses aufgesaugt werden und diese Gemeinschaftlichkeit, die gibt es nicht mehr. Und das ist halt das große Problem auch dann, wenn es um den Abstieg geht. Und ehrlich gesagt, wir spielen seit 3 Jahren um den Abstieg in die zweite Liga, weil kurz vor Schluss haben wir immer noch gegen Dortmund und auch gegen Frankfurt gewonnen und haben es gerade noch mal so geschafft. Aber das ist ja nur keine Garantie, oder? Andere Vereine haben irgendwann mal das gleiche Schicksal erleidet.
Ja, ihr müsstet eigentlich als relativ kleiner Verein aus sich selbst heraus die Stärken schaffen. Man muss jetzt nicht spielerisch überzeugen und die Riesenmannschaften wie Bayern, Leipzig oder was.
Das ist aber eine Mentalitätsfrage. Das ist aber eine Verantwortung, die der Manager und vor allem die Trainer haben. Aber ich meine, jeder kennt die Wechsel bei uns, was Trainer anbetrifft. Und wie soll da eine Kontinuität entstehen? Also Tuchel war bei uns 5 Jahre Trainer. Martin Schmidt war über 4 Jahre Trainer, Kloppo war 8 Jahre Trainer. Ich meine, man muss den Trainern mal Zeit lassen, aber man muss auch mal sehen, bei der Auswahl der Trainer ist es entscheidend, ganz entscheidend, wie geht ein Trainer mit dieser jungen Generation um? Ist es auch einer, der letztendlich diese Internationalität hat? Ich habe immer gesagt, das Problem bei Mainz 05, wir haben keine Galionsfigur auf der Bank und wir haben keine Galionsfiguren auf dem Spielfeld. Wir haben eine junge Mannschaft, wir brauchen Führungsspieler, wir brauchen Spieler, die Erfahrung haben, die eine Mannschaft lenken können. Wenn ich das nicht mache, und das passiert eben seit 3 Jahren nicht, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich jedes Mal einfach enttäuscht bin, weil es nicht funktioniert. Weil es gibt nun mal Trainer, die haben eine Persönlichkeit, die machen die Tür auf und die Spieler wissen, holla, jetzt geht's aber los. Und andere haben das nicht. Das kannst du auch nicht lernen, weil wenn du es lernst, ist es aufgesetzt. Und das ist das Problem.
Wir hatten am Samstag das Spitzenspiel Bayern München gegen RB Leipzig. Es ist, glaube ich, nirgendwo erwähnt worden, RB Leipzig hatte keinen einzigen deutschen Spieler im Kader. Nicht mal auf dem Platz, ja. Davon rieche ich schon im ganzen Kader.
Ich bin ein Europäer. Ich bin aber auch ein internationaler Mensch. Also das ist für mich eigentlich mittlerweile auch Normalität. Es wird immer nur als nicht normal angesehen. Und das ist dann entstehen plötzlich Vorbehalte. Dann sagt man, es fehlt an der Identifikation. Nein, es fehlt daran, dass letztendlich der Zugang zu den Spielern, diese Fannähe ganz einfach nicht mehr vorhanden ist, vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden sein kann, weil wir bestimmt sind durch Sicherheitsvorkehrungen. Weil das ist doch immer das gleiche Thema. Es braucht doch nur etwas zu passieren und dann bist du doch als Verein verantwortlich gegenüber dem Spieler, seiner Familie, aber auch gegenüber deinen übrigen Zuschauern. Das ist doch das Thema in der ganzen Geschichte. Und das meine ich, ein Spielerkader kann zusammengesetzt sein, wie er will. Und wenn die Spielertypen passen und eben auch eine Ausstrahlung haben, dass sie tatsächlich für diesen Verein, auch wenn es nur 2 oder 3 Jahre ist, sich völlig vollständig einsetzen, dann nimmt das der Fan genauso entgegen. Nur wenn ein Spieler wechselt nach einem halben Jahr, greift sich immer so wunderbare Geste erst an die eine Brust für den Verein und dann an die andere Brust für den anderen Verein. Das funktioniert nicht. Aber das ist heutzutage so. Das ist nicht. Alles andere wäre falsch zu bewerten.
Du würdest also jetzt sagen, dass so eine Vereinsnähe, Aufnehmen der DNA eines Vereins bei den Spielern deswegen auch entsteht, weil sie den Kontakt zu den Fans erleben, die Fans rückspiegeln und sagen, hier, ich stehe mit Kutte, mit Schal, mit egal ob es regnet oder nicht, ich bin auf jeden Fall da, das ist mein Verein, du bist jetzt mein Spieler, du sollst für uns das Maximale. Je näher ich das aufnehme, je mehr Kontakt ich mit diesen Fans und der Öffentlichkeit habe, umso eher kapiere ich, was dieser Verein für eine Bedeutung hat für die Öffentlichkeit.
Ja, zum einen das und zum zweiten ist es eine Aufgabe der Vereine und der Vereinsführung und der zuständigen im Verein, das den Spielern zu vermitteln, dass das dazugehört. Und das vermisse ich manchmal so. Das kann ich nicht beurteilen bei größeren Vereinen, weil ich sage, das kann man auch nicht generalisieren, sondern man muss es schon detailliert sehen. Man muss es auch sehen, Vereine, kleinere Vereine oder ja, sind anders zu bewerten. Da spreche ich beispielsweise von Augsburg, von Freiburg, von Mainz, von Bielefeld, und die Union Berlin, die sind anders zu bewerten als eben Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Aber die Grundstrukturen müssen doch da sein, zu vermitteln und zu sagen, ihr seid ein Teil dieses Vereines, ihr seid jetzt eben Spieler von Gladbach, aber zu uns gehört die gesamte Fangemeinde. Das ist das Thema. Und das ist aber nicht, dass das nicht einfach ist. Das ist auch nicht damit getan, dass man nur eine Autogrammstunde hat. Aber dieses Gefühl der, ja, ich sage mal, dieser Verbundenheit. Und wie heißt es so schön immer, gemeinsam sind wir stark. Wir haben in Mainz es immer nur geschafft, auch in der Liga zu bleiben, in den schwierigen Zeiten. Wir haben 14 Jahre zweite Liga gespielt, weil es eben unsere Trainer verstanden haben, diese Fans zu mobilisieren und zwar richtig zu powern. Heutzutage ist das natürlich sehr distanziert. Ein großer Nachteil für Bielefeld, auch für Mainz, auch für Freiburg in der laufenden Saison durch Corona, weil es ist ja kein Vorteil mehr oder besser gesagt kein Nachteil mehr, ein Auswärtsspiel zu haben. Weil die Mannschaften, die eben in diesem Tabellenfeld sich finden, sind immens darauf angewiesen, ihre Fans als Unterstützung zu haben. Die großen Spieler oder die guten Spieler und die großen Vereine, die spielen ihren Ding darunter, die sind so gut, aber die anderen, die ihnen ein Bein stellen könnten, haben halt die Unterstützung der Fans nicht. Und das ist ein Thema. Deshalb sage ich ja, hoffentlich wird es irgendwann mal bald vorbei, weil es ja ein völlig verzerrter Wettbewerb auch.
Gebe ich dir recht, absolut. Es gibt viele Vereine, die ja durch Unterstützung der Fans im Stadion da über ihre 100% hinausgehen können, die qualitativ vielleicht nicht so gut sind wie der Gegner, aber dadurch nochmal so gepusht werden, den letzten Meter nochmal zu gehen. Da gebe ich dir recht.
Ja, es ist halt ein kämpferischer Fußball. Das ist halt so. Also ich meine, wenn ich im unteren Tabellendrittel bin, muss ich auch mal irgendwann erkennen, dass es mit Schönspielerei nicht mehr getan ist, sondern da muss ich halt kämpferischen Fußball bieten. Und das ist eigentlich das, was die Leute auch sehen wollen. Die wollen ganz einfach diesen aufopferungsvollen Fußball sehen. Ist halt im Moment schwierig, am Fernsehen das rüberzubringen, seinen eigenen Fans gegenüber. Aber ich meine, wir hatten auch Jahre davor, da war halt bei dem einen oder anderen Verein, ich glaube insbesondere bei Mainz 05, auch nicht mehr so viel da. Das ist das Thema. Also man verliert die Seele. Und die Seele sind halt immer noch die Fans. Also ich spreche von den Fans, die tatsächlich im Verein nahestehen und nicht als Plattform benutzen, um eben für Krawall oder so etwas oder für irgendwelche politischen Parolen da sich hinzustellen. Weil das ist ja teilweise nur noch schockierend anzusehen.
Sind denn solche negativen Dinge auch in dem Buch zu finden, was du jetzt ja frisch vor Weihnachten veröffentlicht hast? Gehst du da auch in diesem Buch unfassbar auf negative Dinge ein, die nicht so schön waren in deiner Amtszeit?
Ja, ich glaube gerade, was die letzten Jahre meiner Amtszeit anbetrifft, die letzten 2 Jahre war es, auch das natürlich. Ich habe aber auch da persönliche Worte eben auch mal gefunden, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Denn wenn man so lange einen Verein geführt hat und letztendlich dann auch von vielen Mitstreitern, von Wegbegleitern auch aus der Presse heraus wirklich mit Tatsachen konfrontiert wird, die einfach nur erfunden sind. Das ist sehr negativ gewesen. Das muss ich sagen. Das ist auch etwas, was einem nicht einfach so mal in der Hose hängen bleibt. Und das habe ich auch getan. Aber ich habe auch dann gesagt, na klar, auch jetzt zur aktuellen Situation, Corona, auch zum Verhältnis zu den Fans zueinander, zur Veränderung des Fußballs. Also es ist natürlich, ich hätte noch 500 Seiten schreiben können, aber das irgendwann reicht ja dann auch. So wichtig bin ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es ist eben auch zu einer Autobiografie gehörend, dass man dann eben auch mal persönlich wird und sagt, aber was habt ihr eigentlich, wo war euer Problem? Was habt ihr eigentlich für ein Problem? Und das ist dann schon etwas anders zu bewerten. Und da ist es auch wichtig für einen persönlich, das zu machen. Aber es ist keine Abrechnung, aber es ist eine Auflistung von Fakten, auch in der Tat, was eben auch dann die Medienlandschaft daraus gemacht hat. Und ich meine, ich bin immerhin in Mainz, wie gesagt, nochmal geboren, habe meinen Beruf hier, war Stadtrat über 25 Jahre, oder war 20 Jahre. Und dann, wenn man, ich sage immer die Krönung, wenn man am Rosenmontagszug als Mainz seinen eigenen Wagen bekommt und wird als Abzocker dargestellt, das ist nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss auch sagen, das ist die eine Seite, die passiert ist, auf der anderen Seite, wie viele, wirklich viele, viele Mainzer einfach sagen und einfach auch Danke gesagt haben für diese wirklich unfassbare Zeit.
Aber ich glaube, das gehört dazu, ne? Dass man einfach, ich sag mal, eine gewisse Legendenbildung hat, indem man nach hinten heraus weggejagt wird. Das ist meist immer so, ne? Also mit Schimpf und Schande und irgendwas muss passieren. Es gibt keiner, der sagt, ey, war eine geile Zeit, Dankeschön, jetzt genieß mal den Ruhestand. Irgendwas muss zum Schluss immer passieren, negativ.
Also, ja, ich sag mal so, also Politiker erleben das ja tatsächlich eigentlich mit den Angriffen, die man heute in den sozialen Netzwerken über sie schüttet und es ist ja immer das gleiche Spiel. Andere wollen ganz einfach auch sagen, wollen auch mal die Nummer eins werden und wollen dann auch mal letztendlich vielleicht im Licht der Öffentlichkeit stehen. Das ist, damit kann man leben. Es geht aber darum, es geht nicht darum, dass es endet, sondern es ist immer die Frage, eine Frage der Fairness, des Respekts, auch der Höflichkeit und einfach auch der Anerkennung, was eigentlich geschaffen worden ist, um zu sagen, ich mache jetzt hier die Arme dick, den hauen wir einfach mal weg, weil es ganz einfach kann und verbreite ganz einfach, und ich spreche als Jurist, einfach Verleumdungen und üble Nachreden, die ganz einfach auch widerlegt worden sind. Also gegen meinen gesamten Vorstand, der letztendlich 29 Jahre mit mir den Weg hatte, dann aus einem Verein, der bei vor dem Konkurs stand, einen Verein mit einer Halbtagskraft angefangen hat, der übergibt mit einem Etat von 115 Millionen Umsatz von über 12 Millionen Gewinn und gleichzeitig über 80 Leute beschäftigt als Festangestellte in einer Geschäftsstelle, der dann die Entlastung verweigert bekommt von den neuen Leuten, ehrlich gesagt, die aber dann zwei Tage später tatsächlich bestätigt worden ist. Aber das ist schon sehr heftig, was da passiert. Was auch für meine Vorstandskollegen. Und das ist halt, das waren alles Mainzer Bürger, ne? Also da haben wir schon viel erlebt in Mainz. Also irgendwo hätte ich auch schreiben können, ich bin einfach nur sprachlos.
Ja, das wäre auch ein Titel gewesen, ne? Sprachlos, aber 316 Seiten leer wäre natürlich auch Blödsinn gewesen. Also deswegen lieber den Titel Unfassbar.
Ja. Unfassbar ist schon besser, ja.
Aber ja. Es fällt aber auf, ne? Wenn man die Karriere, den Entwicklungsweg von Mainz zeichnen würde, der ginge hoch, hätte zwischendurch mal immer so einen kleinen Klick nach unten. Ich denke da Gasmethan Medias ausscheiden mit den Antworten, ach, ja, wollten wir sowieso nicht ernst nehmen, diesen Wettbewerb. Ja. Das hat mich persönlich geschockt. Ich denke, gut, dann lass es doch, dann lass doch andere da spielen. Aber es ging immer aufwärts. Und ich meine, es fällt vielleicht zeitig zusammen, ein bisschen später, aber du hörst auf. Und kurz danach geht's runter. Und diese Runterkurve ist aber schon konstant, ne, oder?
Seit 3 Jahren.
Das ist schon auffällig. Also man kann es an Personen festmachen, ne?
Ja, wir haben die letzten beiden Saisons gerade noch so geschafft gehabt und 2017 habe ich aufgehört, ganz einfach. Ne? Aber ja, damit war ja überhaupt niemand mehr da, sind ja alles neue Leute gekommen. Das ist das Problem.
Ja, du hörst auf, der Christian Heidel hört auf und schon sind die
Ja,
beiden.
2 Jahre vorher aufgehört, ja, klar, und dann mein gesamter Vorstand hat aufgehört. Hab ja dann völlig neue Leute, wir haben ja dann auch eine Vereinsstrukturänderung vorgenommen. Es ist ein Aufsichtsrat installiert worden. Vorhin sind gerade diejenigen, die Mainz 05 irgendwie kennen. Ja, und dann hatten wir natürlich mit Rufen Schröder, der war gerade mal ein halbes Jahr da. Dann mein Nachfolger, der war länger jetzt, Stefan Hoffmann, war länger Zeit Nachwuchsleistungszentrum. Ja, dann ist er halt gewählt worden jetzt eben. Und ich sage, das ist, aber das müssen andere bewerten. Ich meine, sag doch mal, das ist statt, wenn man es aus meiner Sicht sieht, ist es eben, als dass die vierte Überschrift wäre, unfassbar was draus geworden.
Es hört sich nach einem Fortsetzungsroman an, aber Roman ist natürlich falsch, es ist ja eine Realität, um die es geht.
Jetzt aber es ist geschrieben wie ein Roman. Das ist das Schöne. Es gibt viele, sage ich jetzt mal out of records, aber es gibt ja viele, die schreiben über Thomas Tuchel eine Biografie. Auch jetzt, wer hat es gemacht? Der Meuren von der FAZ, der ist auch nicht mehr bei der AZ, der bei der FAZ oder nur noch im Regionalteil ist. War einer, der Daniel Meuren, ja, Kind aufgekannt und dann richtig draufgeschlagen. So Leute hast du dann auch in Mainz. Aber wie gesagt, die haben nie mit Tuchel gesprochen, sondern die haben nur anhand von Interviews eben eine Beschreibung. Ich sage mal eine Biografie, und das ist aber keine Autobiografie. Und es wird aber als Biografie von Thomas Tuchel verkauft. Diese, als Thomas Tuchel dann darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, mit mir hat niemals jemand einer gesprochen. Das ist schon anders.
Da hast du es leichter.
Ich sag nur, deshalb sage ich, es ist ein anderer Ansatz. Es ist ganz einfach mein Leben und als Mainzer, und irgendwann werden es viele Mainzer lesen und werden sich sehr gerne an diese Reise, der romantischen Reise von Mainz 05 von 1988 bis 2017 erinnern. Mit allen Höhen und Tiefen, aber auch aus einer anderen Sicht, nämlich nicht nur aus der Sicht des Trainers, eines Spielers, eines Managers, sondern einfach des Hauptverantwortlichen. Und das war ich.
Tut aber weh, ne? Dass es vorbei ist.
Das, na, man, als, na, noch, das, also das ist mal eng, also ich werde jetzt in 14 Tagen werde ich 70 Jahre, also von daher fühle mich zwar nicht so, es könnte ja immer noch rum, ich bleib ja fliegen durch eine Rockband und alles, hab ja das Leben auch gelebt, und das ist, es tut weh, es beobachten zu müssen, das tut weh und aber ich erhebe nicht den Anspruch, als hätte ich eine ideale Lösung in der aktuellen Situation. Kann ich nicht, weil die aktuelle Situation wirklich besonders schwierig ist. Andererseits trifft es alle Vereine. Also muss man, wenn man 16 Jahre, zwar 11 Jahre nur durchgehen, aber 16 Jahre sind wir in der Bundesliga, dann muss man das auch schaffen. Und wir sind irgendwann mal abgestiegen in die zweite Liga. Und dann habe ich meinen ersten Satz mal in der Mitgliederversammlung: Der Abstieg hat einen großen Vorteil, wir werden öfters gewinnen. Und unsere Fans wollen auch, dass man gewinnt, dass man Spiele gewinnt, dass man sich freuen kann, dass man nach Hause geht mit einem guten Gefühl. Und dann ist eigentlich die Liga-Zugehörigkeit einfach manchmal völlig egal, weil der Fußball ist da, um die Menschen, die in unmittelbarer Nähe wohnen, ganz einfach zu unterhalten und ihnen ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, das ist wirklich mein Verein. Und das ist ein Ansatz, den man sich heute vielleicht auch ab und zu mal vor Augen führen muss, um zu sagen, mein Gott, wir sind einfach nur ein interessanter Teil, wir sind einfach ein Bestandteil einer Stadt, einer Region, und die Menschen sollen uns mögen. Das ist die Hauptaufgabe.
Es bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, denn das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, Harald Strutz, dass wir da drüber sprechen durften. Die Fußballfans kann ich jetzt beruhigen. Wir werden gleich nochmal in aller Ruhe die Daten bekommen. ISBN-Nummer werde ich euch nochmal sagen. Was kostet das überhaupt? Wo gibt's die Bücher und so weiter? Keine Sorge, das kriegt ihr gleich alles durch. Nur jetzt, ja, in diesem Gespräch.
Und vergiss nicht, man kann es bei Amazon bestellen, weil im Moment ist es ja sowieso am besten, bei Amazon zu bestellen.
Ja,
wer Mainz 05 gemacht hat und vor allem die Trainer, der muss es ganz einfach auch gelesen haben. Sag ich jetzt einfach mal. Weil es ist, also es ist, ist mal eine andere Art, sage ich ehrlich gesagt, aber nicht aus eigener nur Überzeugung, sondern aus den Feedbacks, die ich bekommen habe. Deshalb darf ich mich auch ganz einfach bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Buch auch bei dir vorzustellen. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung, und wenn wieder mal etwas ist, immer herzlich gerne, du hast meine Telefonnummer.
Ja, würde ich gerne darauf zurückkommen, Harald, denn eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ehemaliges Präsidiumsmitglied DFL, da hätte man über die Fernsehgeldverteilung noch sprechen können, du warst beim DFB verantwortlich, über Joachim Löw sprechen können, aber ich glaube, dann wird es jetzt auch ein bisschen zu lang. Heute ging es nur um dein neues Buch, Unfassbar, und Preis
kann man schon mehr nachschieben.
Nochmal bitte?
Andere kannst du ja nachschieben.
Ja, genau.
Einfach ist das.
Ja. Gut, Harald, dann sage ich erstmal schönen Dank. Ich glaube, man darf schon sagen, frohe Weihnachten, alles Gute fürs neue Jahr.
Und dann danke ich auch für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Übrigens
haben wir jetzt 42 Minuten.
Ernsthaft, hast du mitgestoppt?
Ich habe mal auf meine Uhr geguckt.
Ach, so einfach ist es.
4 Uhr angefangen, es ist eben 40 nach, also ein bisschen vorher. 42.
Aber es war nicht langweilig, fand ich auch gut.
Also für mich ist es immer schön, darüber reden zu dürfen, und wenn es für dich nicht langweilig war, ist es ein Kompliment.
Nein, vielen Dank dafür. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön. Eine alles Gute wünsche ich.
Alles Gute. Bis
danke,
dann.
Danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, Harald Strutz, für das interessante Gespräch. Waren gute und interessante Einblicke in das Vereinsleben von Mainz 05. Ich habe euch das gesagt. Jetzt gibt es die Daten zum Buch Unfassbar von Harald Strutz. 316 Seiten ist es stark. Kostet 24,90 €. Die ISBN-Nummer 978-300-066-5233. Klar, wart ihr nicht drauf vorbereitet, habt ihr so schnell nicht mitschreiben können, aber im Podcast hin und her scrollen und dann kriegt ihr die Zahl ja nochmal aufgesagt. Also von daher glaube ich, ein interessantes Buch, 24,90 €, das kann man sich zu Weihnachten selber gönnen oder auch schenken lassen. Gibt es überall im Buchhandel vor Ort oder eben auch in den einschlägigen Internetplattformen. Meine Bitte, unterstützt mal den ortsansässigen Buchhandel. Der kann es in diesen Corona-Zeiten sicherlich sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, das war's dann für heute. Wenn ihr Bock habt, mich würde es zumindest sehr freuen, dass ihr euch mal meldet über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Mal so einen Kommentar da lassen, ein Feedback. Wie gefällt euch denn Bosses Bundesliga-Blog? Vielleicht habt ihr ja auch einen Themenvorschlag. Sehr gerne. Setze ich doch um. Haben wir das schon ein paar Mal gehabt in dieser langen Zeit, wo es Bosses Bundesliga-Blog gibt, dass ihr Vorschläge gemacht habt und ich habe das realisieren können. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine Ausgabe, denn jeden Donnerstag gibt es eine. Ja, jeden Donnerstag. Und wenn ihr mal in den Kalender reinschaut, ihr bekommt auf jeden Fall am 24. Dezember und am 31. Dezember auch eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, denn das ist jeweils ein Donnerstag. Das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Vielen Dank. Tschüss sagt Ralf Bosse.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 € im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.